Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So, Ida, heute kurz und knackig. Hallo.
Charmant. Hallo, Kimi.
Ja, ich weiß nicht, die Begrüßung habe ich leider immer noch nicht so richtig drauf. Man möchte ja immer dann irgendwie aufregend beginnen, aber auf der anderen Seite,
ja, ich finde auch vielleicht auch unaufregend ist manchmal sogar besser.
Besser.
Ja. Ja. Also mir hat's gefallen. Hast du gut gemacht.
Sehr schön. Ein ganz freundliches Hallo. Wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Ja, die Rippe wird täglich besser und dementsprechend bin ich auch täglich ein bisschen glücklicher, muss ich sagen. Ja, konnte ja jetzt doch recht viel flach trainieren. Viel gut gegessen, viel Pasta vernichtet, viel gut geschlafen. Also eigentlich geht's mir gut. Wie geht's dir?
Das klingt sehr gut. Du schaust auch gut aus. Aber das ist doch dann, also mich freut sehr, dass deine Rippe auf dem Weg der Besserung ist. Warst du dann aber, also auf dem Trail wahrscheinlich noch gar nicht, oder? Oder wie hast du es gemacht?
Also Katharina und ich sind letzte Woche einmal nachmittags auf dem Trail gewandert, ein bisschen. Mhm. Da ging's ganz gut. Und einmal gestern habe ich versucht, nach meinem Dauerlauf nochmal den Trail zügiger hochzuwandern und dann, ja, das ging auch schmerzfrei, aber es war jetzt nicht laufen. Den, ja, da gebe ich mir noch ein bisschen Zeit, weil es ist schon noch so Bodenwellen, Sprünge, ja, so Sachen tun mir einfach immer noch weh und ich will es jetzt nicht überstrapazieren. Ich bin schon recht froh, dass ich flach wirklich ordentlich Kilometer machen konnte, also für das, was ich erwartet habe. Ich habe jetzt gedacht, dass ich vielleicht jeden Tag nur eine halbe Stunde, eine Stunde laufen kann und am Ende waren es jetzt doch dann mal 2 Stunden oder sogar 2,5 und deswegen bin ich schon eigentlich gut bedient, obwohl es natürlich ein bisschen stumpf ist, muss ich verraten. Mhm. Also mir fehlen schon die Höhenmeter, mir fehlt ein bisschen so was anderes zu sehen, weil hier, wo wir sind, ist eigentlich ja so eine Hauptstraße, wo auch alle halt Rad fahren und ich kann immer nur rechts oder links rumlaufen und da ist die Eintönigkeit dann doch recht groß. Aber ich will mich nicht beschweren, weil ich sehr, sehr happy bin, dass ich überhaupt laufen kann. Aber jetzt erzähl, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin nur, wie du mir auch vielleicht ansiehst oder anmerkst, ich bin halt, ja, heute geht's ins Trainingslager mit dem Team und ich weiß nicht, ich drehe an Reisetagen immer so ein bisschen ab. Ich mache mir halt immer, ja, ich habe halt gerne Kontrolle über Dinge und das geht natürlich an einem Reisetag ein bisschen flöten, sei es ans Flugzeug oder an die Bahn oder was auch immer. Und ich habe immer die Sorge, dass irgendwas schief geht. Es nervt, aber so ist es heute leider auch. Und deswegen, also mein Koffer ist auch seit 2 Tagen fertig gepackt. Das ist auch eine absolute Gewohnheit von mir, viel zu früh das Packen anzufangen, um dann nochmal 20 Mal umzupacken. Nee, aber im Grunde freue ich mich total und freue mich vor allem darauf, das Team endlich wiederzusehen und natürlich dann auch nach Fuerteventura zu fliegen, in die Sonne, ans Meer. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Mein Körper ist auch wieder komplett erholt, würde ich sagen, von dem Virus, den ich hatte. Und ja, von daher, ich kann mich tatsächlich gar nicht beschweren. Mir geht's sehr gut.
Das ist richtig gut. Ich glaube, ihr hattet in München wärmere Temperaturen in den letzten Tagen als wir hier auf Mallorca. Also du bist...
Echt?
Ja, es ist hier nicht so warm. Also es sind immer nur so 11, 12 Grad und es ist sehr windig. Und wir haben auch recht oft kleine Regenschauer oder den einen Tag hat es komplett geregnet. Ich glaube, da ist Fuerteventura hoffentlich ein bisschen besser, weil es ist ja Kanaren.
Mhm. Ja, also ich freue mich ehrlich gesagt, also natürlich auch ein bisschen aufs Laufen in der Sonne und auf die warmen Temperaturen, aber auch einfach auf dieses Gefühl, mit einem Kaffee am Meer zu sitzen. das ist so ein Bedürfnis, was ich akut sehr habe. Ja, ich weiß, das ist alles so, ja, ich freue mich da jetzt einfach sehr drauf. Ich mal kurz ein bisschen rauskommen. Ja, ich bin gespannt, wie es wird und wie sich's anfühlt, dieser Saisonbeginn. Vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen hippelig, weil das ist der Startschuss für die neue Saison. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und danach geht's auch wirklich dann Schlag auf Schlag weiter mit Wettkämpfen, was echt schön ist und so. Ich freue mich auch drauf, aber deswegen ist es vielleicht auch noch so dieses hippelig sein. Jetzt ist so diese Behütetheit von der Offseason ist jetzt offiziell beendet. Und vielleicht schwingt das auch ein bisschen mit in der Aufregung.
Ja, es wird alles gut werden. Aber ich merke dir schon an, dass du ein bisschen nervös bist. Du hast dir, glaube ich, schon dreimal jetzt den Zopf gemacht.
Ja, echt. Ja. Was aber auch den Grund hat, ich mache mir jetzt immer, wenn wir Podcast machen, einen Dutt.
Damit du nicht in die Haare fasst, so wie ich gerade?
Ja, exakt. Weil wir beide fummeln immer extrem an unseren Haaren rum. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt immer einen Dutt mache, weil dann habe ich nur noch hier, ich habe hier so kleine, die wachsen auch nicht mehr, also kleine Seitenhaare. So
Babyhaare.
Oder wie auch immer. Ja, die können vielleicht noch dran glauben, aber ansonsten habe ich mir gedacht, ich strecke alles ganz streng zurück. Weil sonst, glaube ich, würde ich mir heute, sonst, glaube ich, wärst du genervt. Wenn dieser Grad der Nervosität erreicht ist, zwirbel ich unaufhörlich in meinen Haaren rum.
Also das ist jetzt deine ernsthafte Podcast-Frisur, nur damit.
Ja, so ist es.
Das steht dir gut. Aber ich habe noch eine andere Frage. Und zwar habe ich das nämlich in den letzten Tagen beobachtet und wollte dich jetzt, bevor wir in die Folge so richtig einsteigen, fragen. Wenn du einen Dauerlauf machst, drückst du bei deiner Uhr Stopp, wie bei einem Tempolauf oder bei Intervallen, wenn du noch sozusagen in deinen letzten Laufschritten bist? Oder kommst du an von deinem Dauerlauf und drückst dann gemütlich auf Stopp? Schon stehend oder gehend? So dass du halt eigentlich noch ein paar Sekunden sozusagen verlierst oder den Schnitt verdirbst, aber ja, halt, das ist es dir so ein bisschen egal beim Dauerlauf. Wie bist du da? Was bist du da für ein Typ? Ich hab dich überfordert. Moment. Du schaust völlig perplex.
Nee, ich versuche gerade das. Also du meinst quasi, man läuft jetzt
einen Dauerlauf. Also wo dir jetzt nicht, weiß ich nicht so wie bei Tausendern oder beim Tempodauerlauf die Zeit auf die Sekunde wichtig ist, sondern du in etwa deinen Schnitt gemacht hast, deine Kilometer gemacht hast, du kommst an zu Hause, drückst du Stopp, nachdem du angekommen bist, also du stehst quasi, gehst ein paar Schritte zur Haustür, drückst Stopp, oder machst du noch so richtig im Laufschritt, also du siehst, da ist die Haustür und im Laufschritt machst du Stopp, damit du bloß nicht noch eine Sekunde ja den Schnitt runtergezogen bekommst.
Ach so, nee. Also da, ich habe so ein bisschen die Angewohnheit, ich drücke halt Stopp, wenn quasi die Zeit erreicht ist, die ich erreichen sollte. Mhm. Und wenn das heißt, dass ich dann noch ein bisschen weiter weg entfernt bin von der Tür, dann gehe ich quasi noch aus. Also ich würde dann dieses Gehen, das stoppe ich schon raus, aber also was das angeht, bin ich sehr. Also ob ich jetzt dieses Traben noch mit drinnen in der Einheit habe, quasi das Auslaufen oder was auch immer oder nicht, da bin ich sehr. Das ist mir wurscht. Also wenn es den Schnitt da ein bisschen runterzieht, das ist egal. Was aber oft bei mir halt der Fall ist, dass ich quasi den letzten Kilometer oder die letzten paar Minuten eh schon ein bisschen runtergehe vom Gas. Mhm. Und quasi so zwischenstoppe.
Ja.
Und dann ist ja der Dauerlauf, um den es im Grunde geht, der ist ja quasi abgespeichert und dann dieser letzte Part vom Auslaufen ist dann ja im Grunde egal. Aber da bin ich nicht so. Also ob es jetzt den Schnitt ein bisschen verändert, das ist mir relativ egal. Mir geht es eher darum, dass die Zeit genau eingehalten wird. Das hatten wir schon.
Ja.
Also dass, wenn es 120 Minuten sind, dann sind es 120 Minuten und nicht, weiß ich nicht, 118.
Ja,
wie machst du das?
Na, bei mir ist es auch so. Ich komme so ein bisschen drauf, weil sowohl bei uns zu Hause, wenn Johannes da ist, dann gehe ich ganz oft an den Gärten von allen vorbei und durch den Garten bei uns rein, weil ich das einfach irgendwie mag. Mhm. Wenn ich nicht den Schlüssel rausgraben muss und durch Tür und Tür und Tür muss. Oder auch hier, wir wohnen so ganz, ganz viele Treppenstufen weiter oben. Also man geht echt 3 Minuten lang Treppen zur Tür, was am ersten Tag mit dem Koffer echt die Hölle war mit meiner Rippe. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich da noch die Uhr laufen lasse, weil ich habe meine Kilometer gemacht und drücke dann eigentlich erst Stopp, sobald ich hier echt ankomme. Aber natürlich verliere ich dabei halt immer so ein paar Minuten und mache voll den Schnitt kaputt. Aber irgendwie, also mich stört es jetzt nicht, weil es sind einfach Dauerläufe, es sind nicht Tempoläufe oder irgendwas anderes. Aber das ist bei mir halt auch im Rennen immer so das Problem. Ich komme ins Ziel und das Letzte, woran ich denke, ist, die Uhr zu stoppen. Es ist ganz oft so, dass Johannes dann irgendwann meine Uhr stoppt oder sagt, du hast deine Uhr immer noch nicht gestoppt und ich habe noch irgendwie 10 oder 20 Minuten die Uhr laufen gelassen. Und da ärgere ich mich dann schon mehr, weil ich halt gerne genau nach meiner Ankunftszeit gestoppt hätte. Und ich glaube, das ist einfach, weil ich es halt im Alltag nicht so genau nehme, dass ich es dann im Rennen auch nicht so genau nehme. Und ich habe jetzt so beobachtet bei anderen, mit denen ich trainiere, dass sie das halt viel genauer machen und dann sofort stoppen, noch im letzten Laufschritt eigentlich. Und da habe ich gedacht, da bin ich ein bisschen zu lapidar vielleicht.
Interessant. Also bei Rennen passiert mir das tatsächlich leider auch manchmal, dass ich die Uhr vergesse. Mhm. Das ärgert mich auch. Aber das ist auch was anderes irgendwie. Aber so, keine Ahnung. Ich finde, das kommt auch ein bisschen auf die Art der Einheit an. Aber eigentlich, also wenn es jetzt wirklich nur so ein normaler Dauerlauf ist, dann ist mir das eigentlich relativ egal. Also da bin ich auch zwischendrin manchmal halt so, keine Ahnung, wenn irgendwie, weiß ich nicht, hier an der Isar liegen manchmal so Baumstämme im Weg, wo man halt nicht drüber laufen kann, sondern man muss halt irgendwie ungelenkt da drüber klettern. Da lasse ich die Uhr zum Beispiel auch laufen und stopp nicht, weißt du? Also da ist man ja auch super langsam, aber da lasse ich sie auch weiterlaufen, weil da geht es ja im Grunde nicht darum, eine Bestzeit zu erreichen, sondern einfach für die Dauer unterwegs zu sein. Da bin ich relativ entspannt, aber umso strenger bin ich dann halt irgendwie, wenn es wirklich um eine Zeit geht, weil da will ich dann halt ja auch meinem Trainer und mir beweisen, dass ich das kann. Und dann wäre es natürlich bitter, wenn das irgendwie daran dann scheitert, dass ich irgendwie entweder vergesse, die Uhr zu stoppen oder weiß ich nicht, deswegen bin ich schon streng.
Du stehst 3 Minuten an der Ampel und die Tempodauerlaufzeit ist dahin.
Ja, erklär das mal. Nee, aber ich glaube, ich bin da ganz irgendwie zwischendrin. Ich kann schon da sehr genau, sehr streng sein, aber nur in den Einheiten, wo es halt wirklich auch um die Zeit im Grunde geht. Übrigens, ich habe vorhin 120 Minuten gesagt, ich meinte 1:20. Ist mir nur jetzt gerade im Nachhinein aufgefallen, weil 120 Minuten geht ja schon in Richtung.
Na, es sind genau 2 Stunden.
Long Run.
Ja.
genau.
Ja, gut. Ja. Dann stelle ich dir direkt die Frage, ob du ein Training der Woche hast.
Das Training der Woche.
Du hast schon wieder deinen Pferdeschwanz in der Hand. ich habe ein Training der Woche, ich habe aber keinen Lauf, sondern ich habe tatsächlich dieses Mal mein Krafttraining mitgebracht, weil ich war letzte Woche nach unserer Aufnahme im Fitnessstudio und hatte einen Fitnesscheck und auch so eine Einweisung an den Geräten und so weiter. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Bammel vor diesem Fitnesscheck, weil ich schon wusste, dass da nicht nur Positives bei rumkommt, weil ich einfach wirklich erschreckende Schwachstellen habe, was das angeht. Also manche Übungen, da machst du ja dann so Übungen, wo einfach so ein bisschen geguckt wird, wie ist die Beweglichkeit, wie ist hier und da die Kraft, wie auch immer, wie verkürzt ist man. Boah, also wirklich manchmal hier und da Mängel gehabt, beziehungsweise auch einfach nicht die Fähigkeit gehabt, eine Übung sauber auszuführen.
Ich glaube, es geht ja auch manchmal, dass sie dann schauen wollen, wie kann man irgendeinen Bereich ansteuern oder so. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst.
Mhm. Und das ist wirklich, du denkst ja irgendwie, hey, ich bin fit und so. Und dann ist sowas, also wirklich unfassbar, gerade der Punkt Beweglichkeit ist bei mir wirklich erschreckend. Und das ist jetzt, ich sage das immer manchmal mit so einem Witz, also ja, ich bin Läuferin, da darf man verkürzt sein. Und auf der anderen Seite dachte ich mir halt dann am Dienstag, nee, Chemie, also das ist so leistungssteigert, wenn du da ein bisschen an dir arbeitest und habe da dann echt ein cooles Programm bekommen und das hat auch echt Spaß gemacht, diese Einweisung und das habe ich jetzt schon zweimal dann im Anschluss auch nochmal gemacht, dieses Kraftprogramm. Ich muss auch tatsächlich dafür ins Fitnessstudio fahren, weil ich habe eigentlich nur Übungen mit Eigenkörpergewicht, deswegen könnte ich es theoretisch auch daheim machen, aber daheim mache ich das nicht. Ich schummel da so dermaßen. Also es ist wirklich unfassbar, wie ich mich da selbst verarschen kann. Deswegen muss ich ins Studio fahren, dass ich halt einen Grund habe, das zu machen. Und ich merke, dass mir das total Spaß macht. Und das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich es ein bisschen genieße, so ab und zu aus diesem Kreislauf auszubrechen mit Dingen, die was anderes sind. Und da gehört das Krafttraining oder beziehungsweise dieses ins Fitnessstudio fahren irgendwie überraschenderweise dazu. Und deswegen war es mein Training der Woche, weil ich gemerkt habe, mir macht das irgendwie echt Spaß, auch wenn es hier und da echt anstrengend und schmerzhaft war, aber auch echt cool.
Ja, das ist cool, also dass du das Training mitgebracht hast.
Ja.
Ich würde vorschlagen, ich gebe dir was von, ich habe nämlich so eine extreme Überbeweglichkeit.
Echt?
Ja.
Noch kommst du am Stehen an deine Zehenspitzen?
Ja, ganz locker. Na, aber nicht nur da, sondern ich habe halt überall, auch in den Hüften, Fußgelenken und so. Und das ist gar nicht so vorteilhaft, auch für Kraftübungen. Deswegen, das wäre gut, wenn ich dir da ein bisschen was abgeben könnte, sodass ich so eher auf Normalniveau komme.
Kannst du einen Spagat?
Nicht mehr, aber weil ich ihn auch echt nicht mehr mache.
Das heißt, du konntest mal einen?
Ja, ganz lange. Ich glaube, es kann fast jeder, der Ballett macht. Also da wäre ich jetzt nicht besonders. Ich würde mir gerne was drauf einbilden, aber ich glaube, damit ist man nicht besonders.
Boah, ich würde mir da richtig was drauf einbilden, weil ich bin, glaube ich, in Lebzeiten noch nie an meine Zehenspitzen gekommen.
Aber was ich nie gut konnte, war Grätspagat. Also ich kann den nach vorne und hinten, weißt du, den Ballettspagat? Und den Grätspagat, den kann meine kleine Schwester. Und das habe ich nie hinbekommen.
Mhm. Okay, nee, ist wahrscheinlich bei mir auch eher mangelhaft. Also ich kann nichts, ich kann wirklich, es ist also auch der Chris, der mich da eingewiesen hat, der hat auch gesagt, Kimi, also das ist schon, du musst jetzt nicht einen Spagat können. Nee, aber es war schon, also wirklich, was Beweglichkeit angeht, das weiß ich auch. Also da bin ich einfach ein absolutes, ja, aber auch einfach faul. Also es ist völlig bei mir das Problem, aber also wow, das ist wirklich so, dass ich also wirklich sehr wenig kann. Und das spürt man natürlich und das macht sich jetzt immer mehr bemerkbar. Auch das Thema Knie kommt daher leider. Also aus einem Mix aus nicht beweglich sein und
verkürzt.
Verkürzt sein und Disbalance in der Belastung an den Muskeln und die Zehen jetzt halt am Knie. Und ja, das wird jetzt nicht besser, also wenn ich nichts mache. Deswegen ist das so, ja, okay, ich sehe es ein. Da muss ich jetzt ran.
Aber es ist doch gut. Ich glaube, jeder hat so seine Baustellen. Und wenn man weiß, wo seine liegt und wo man dran arbeiten muss, das ist ja eigentlich nur gut, weil du kommst jetzt schon gut zurecht. Dein Körper hat jetzt schon seinen eigenen Weg gefunden. Und wenn du das noch verbesserst, dann sparst du sogar noch Kraft und Energie und kannst es woanders investieren. Also ich glaube, das ist eigentlich was sehr Positives.
Ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Was hast du denn an einem Training der Woche mitgebracht?
Eigentlich auch nicht so was Besonderes, weil eben die Trainings sahen alle ziemlich gleich aus. Ich bin, wie gesagt, die Straße nach rechts oder nach links abgelaufen, in eine Richtung, irgendwann umgedreht und zurückgelaufen. Aber ich habe mich beim Training der Woche für eins entschieden am Samstag, wo ich so ein bisschen mit dem Schweinehund zu kämpfen hatte. Es war so richtig doll Novemberwetter. Also es hat den ganzen Tag gestürmt wie sonst was und es hat super doll geregnet. Und ja, ich bin losgelaufen und mich haben solche Böen erwischt. Als erstes sind mir die Kopfhörer rausgefallen und die sitzen so eng. Also eigentlich geht das fast gar nicht. Und ich habe dann irgendwann mir Vogelgezwitscher angemacht beim Handy bei Spotify und auf die Ohren gemacht, um mir vorzustellen, dass es viel schöner ist, als es ist. Und bin weitergelaufen und hatte halt auch echt schon schwere Beine, weil ich muss schon sagen, es ist ja fast nur Asphalt, was ich laufe, weil es eben so das Ebenste ist. Aber das merke ich natürlich jetzt in den Beinen, weil ich ja sonst auf den Trails laufe und nicht so übermäßig viel auf der Straße. Hatte ich halt auch echt schwere Beine und habe mir dann aber so versucht zu sagen, naja, vor einer Woche konnte ich noch nicht wirklich laufen und konnte es kaum erwarten, endlich 20 Minuten zu laufen. Und jetzt will ich hier rumjaulen, dass mir das Wetter zu schlecht ist und ich nach Hause will oder zurück umkehren will. Das geht gar nicht. Ich musste mich jetzt da durchbeißen und es ist eigentlich so schön, dass ich wieder laufen kann und dass es eher innerer Kampf gerade ist als ein Kampf gegen die Rippenschmerzen, weil die kann ich einfach ganz gut akzeptieren währenddessen. Und ja, deswegen ist das mein Training der Woche. Am Ende bin ich fertig gelaufen und war nach 2 Stunden wieder hier und habe gedacht, ja, ich habe es hinter mich gebracht, es ging doch, aber es war schon echt ein harter Kampf.
Ich finde die Idee mit dem Vogelgezwitscher tatsächlich sehr, sehr interessant, weil das ja schon, also ja, eigentlich eine total interessante Herangehensweise. Ich kann es mir nur so schwer vorstellen, dass quasi außen das Wetter tobt und der Wind fegt so rum, dass er dir die Kopfhörer raushaut und du hörst halt dann so entspanntes Vogelgezwitscher. Aber eigentlich eine coole Idee. Ich finde es eh interessant, jetzt wo du es gerade ansprichst, das Vogelgezwitscher, was das mit einem macht,
ja,
oder?
Voll.
Also das ist
für mich Frühling oder früher Sommermorgen und oh ja, also es hat so ein bisschen meine Stimmung echt angehoben und natürlich kam ich mir auch ein bisschen lächerlich vor, muss ich auch ehrlich sagen. Aber dadurch, dass es so stürmisch war, ist meine Kapuze, die komplett nass auch war, also immerzu auf die Kopfhörer und hat die immer wieder gestoppt, vorgespult und so weiter, sodass ich auch nicht wirklich Podcast oder Musik hören konnte, weil es mich super genervt hat. Und dass es so vom Wetter einfach nicht ging und ich habe auch kaum was gehört, sodass ich dann ja mit Vogelgezwitscher eigentlich ein gutes Mittel gefunden habe, weil da kann man ja nicht viel verpassen. Also, ja.
Ja. Nee, ich finde das tatsächlich, das macht man. Es gibt ja auch diesen Trend, ich weiß gar nicht, wie aktuell der überhaupt noch ist, so, dass man sich halt Vogelgezwitscher oder Regen, also aber halt so ganz entspannten, so Regentropfengeräusche oder Meeresrauschen auf die Ohren legt und das führt ja, also und das quasi zu einer mentalen Erholung führen soll oder wie auch immer. Ja. Und eigentlich ist das ja dann ein ganz guter Trick, quasi sich selbst so ein bisschen in die, oh, im Mindset so ein bisschen runterzufahren, während man eigentlich mit sich kämpft. Finde ich eigentlich einen ganz guten, eine gute Idee. Das habe ich selbst, da wäre ich noch nie drauf gekommen. Ich höre, wenn ich mich irgendwie pushen will, aber ja, Thema Kapuze.
Dann höre ich Vogel jetzt bitte immer, wenn ich mich pushen will. Nein.
Ja.
Nein, also ich kenne das schon, dass man für so einen meditativen Zustand oder halt, wenn man einschlafen will, dass ich da manchmal Regengeräusche oder so anmache oder Meeresrauschen. Mhm. Manchmal klappt es nicht so gut. Dann regt es mich auf und ich muss es irgendwann wieder ausmachen. Aber das mit Vogelgezwitscher habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Auch weil ich durch einen Podcast darauf kam, dass so zwei eine Einleitung gemacht haben und die eine war so richtig schlecht drauf und der andere hat gesagt, du mach mal die Augen zu, stell dir vor, es ist Vogelgezwitscher und Sonnenschein und so weiter. Und daran habe ich in dem Moment gedacht. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach. Und es hat schon ein bisschen was geholfen. Also klar, ich konnte die Augen nicht zumachen, weil ich war laufen. Aber es hat schon ein bisschen insofern geholfen, dass für einen Moment der Wind einfach ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und ja, es war nicht das leichteste Training, aber es war deswegen mein Training der Woche.
Okay. Nee, aber finde ich gut. Ich merke mir das mal mit diesem Vogelgezwitscher. Ist auch irgendwie, weil ich hau das Vogelgezwitscher ja automatisch immer raus, indem ich mir Musik auf die Ohren pack. Aber ich finde es tatsächlich erstaunlich, was Vögel in einem auslösen. Und das ist immer eigentlich mit so einem Glücksgefühl verbunden. So dieses, hey, das Leben erwacht wieder. Das ist ein total schönes Gefühl.
Ja, gerade so im Frühling, wenn man in der Früh morgens laufen geht oder so, das ist besonders schön, das stimmt.
Ja, voll.
Gut, kommen wir zu den Community-Fragen, oder?
Die Community-Frage.
Genau, Erkenntnis der Woche haben wir quasi beide diese Woche nicht.
Nichts dazugelernt.
nichts dazugelernt, aber dafür haben wir drei ganz coole Community-Fragen dabei. Und die erste heißt oder meint oder, boah, jetzt muss ich nochmal, ich bin mit diesem Namenthema, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Sag einfach keinen.
Und die erste lautet, erfahren eure Eltern mehr über euch, eure Gedanken und euren Alltag, seit sie den Podcast hören?
Ja, ich finde die Frage schön, aber ich muss einfach sagen, nein. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht so. Ich bin viel im Austausch mit meinen Eltern. Wir hören uns täglich. Wir telefonieren auch fast täglich. Und ja, ich weiß nicht, gerade so was Ängste, Druck oder auch Freudenmomente, die so Sachen, über die wir hier sprechen, das sind Sachen, die ich auf jeden Fall mit ihnen teile, mit ihnen bespreche. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube nicht, dass sie mich hier anders kennenlernen oder mehr über mich erfahren. Meine Mama macht mir jeden Donnerstagvormittag direkt eine lange Sprachnachricht mit Feedback auf den Podcast, weil sie immer, wenn sie morgens zu ihrem ersten Gerichtstermin fährt, wo sie so meistens etwas über eine Stunde fährt, den Podcast direkt anhört. Und ich glaube, es war erst einmal so, dass sie gesagt hat, dass sie nicht wusste, wie doll es mich mitnimmt. Ich glaube, das war in Bezug auf die WM, dass sie meinte, sie wusste, dass ich halt im Rennen so krasse Probleme hatte, was drin zu behalten und es mir körperlich dann nicht mehr gut ging und ich deswegen auch danach noch ein paar Tage gebraucht habe. Aber dadurch, dass ich mich dann direkt in dieses FKT-Projekt gestürzt habe und das ja auch geklappt hat, meinte sie war sich nicht bewusst, wie extrem so das Ausmaß war, also wie schlecht es mir dann doch noch ging oder wie wenig erholt ich noch war. Das war aber, glaube ich, so das einzige Mal, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, ich glaube, meine Eltern lernen mich nicht besser oder anders kennen, aber natürlich viele andere Leute, auch Leute, die mir sonst nahestehen oder mit denen ich sonst viel zu tun habe. Ja, natürlich, wir erzählen hier viel, viel Persönliches, viel aus unseren Gedanken sind so ein bisschen wie im Gespräch alleine, nur dass wir es aufnehmen, das ist schon was Besonderes. Wie ist es bei dir?
Eine ähnliche Antwort tatsächlich. Ich finde es auch ganz schön, die Parallelen zwischen unseren Mamas hier, weil die Mama, also meine Mama auch mit die erste ist, die mir pünktlich jede Woche am Donnerstag ein Feedback zu unserem Podcast gibt, eine kurze Sprachnachricht, Sie hat mir sogar letztens ein Training der Woche geschickt. Das fand ich auch sehr schön. Und also ich glaube, das Einzige, wo meine Familie vielleicht ein bisschen mehr Insights bekommt durch den Podcast, ist tatsächlich dieser sportliche Teil. Also dieses, keine Ahnung, so ein bisschen mehr Einblick in, wie mein Training vielleicht mal aussieht durch ein Training der Woche oder wie auch immer, weil darüber rede ich jetzt nicht so super viel mit Ihnen natürlich. Aber alles, was wir hier so offen besprechen, dieser ehrliche Einblick in unsere Gefühle, unsere Ängste und so, wie du es auch schon gesagt hast, das weiß meine Familie alles sehr gut. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass da in regelmäßigen Abständen, weiß ich nicht, meine Schwester, meine Mama irgendwie sagen, hey, das wussten wir noch gar nicht von dir. Das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, wenn dann wirklich nur in diesem Trainingskontext. Aber alles andere wissen sie schon. Und eigentlich finde ich das ganz schön, dass wir beide das sagen, dass dieser Austausch in der Familie so da ist, dass das jetzt, dass da niemand irgendwie überrascht ist, finde es aber auch eigentlich ein schönes Feedback an uns, dass wir tatsächlich so ehrlich sind hier. Also dass eigentlich das, was wir mit unseren Liebsten besprechen, jetzt auch quasi hier mehr oder weniger genauso besprochen wird. Das ist eigentlich ein schönes Feedback an uns selber, finde ich tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Genau, weil wir ja beide immer mitunter betonen, dass wir sehr authentisch sein möchten. Und das unterstreicht es ja eigentlich nur. Und das finde ich eigentlich ein schönes Signal irgendwie. Genau.
Ja, die nächste Frage wäre von Marc. Welches Rennen möchtet ihr unbedingt mal laufen, was nicht im normalen Trail-Kalender steht?
Also ich weiß nicht, ich habe mir jetzt so ein bisschen, aber das ist, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das im Trail-Kalender steht oder nicht. Also ich habe mir diese Coastal Challenge in Costa Rica rausgesucht. Mhm. Generell aber muss ich sagen, es ist jetzt nicht nur auf das Rennen bezogen, sondern ich merke, dass ich große Lust habe auf Etappenrennen. Ich merke, dass ich keine Lust auf lange Distanz habe. Das reizt mich irgendwie noch gar nicht. 100 Kilometer und mehr quasi. Aber so Etappenrennen über mehrere Tage hinweg unterwegs sein, das reizt mich enorm. Und das hat bisher bei mir eigentlich noch nie, bis auf die Four Trails, aber da sind die Etappen jetzt ja auch nicht so super, super, super lang. So zwischen 25 und 32 Kilometern oder so, das war das bei mir. Aber so mehrtägige Etappenrennen, darauf habe ich extrem Lust. Und das würde ich ein bisschen mehr in Zukunft gerne involvieren. Und da ist mir eben die Coastal Challenge unter anderem eingefallen, weil die extrem cool und besonders, aber auch echt brutal aussieht.
Die ist ja, glaube ich, immer im Februar. Also liegt auch nicht, wenn andere Rennen sind, weil das ist ja leider so ein bisschen das mit UTMB und Transalpine Run, dass sie immer so dicht aneinander sind.
Ja, aber das war so das, was mir direkt als Antwort eingefallen ist. Aber ja, ist jetzt cool. Eigentlich schon Teil des normalen Trail-Kalenders. Ich weiß es gar nicht. Aber ja, das wäre jetzt so meine Antwort gewesen.
Ja, ich tue mich auch schwer mit der Definition, weil was heißt normal? Heißt normal ja. Rennen, die uns nicht vorgegeben sind oder Rennen, die man nicht in irgendwelchen Serien läuft, wie Skyrunning oder UTMB World Series oder Golden Trail Series oder... Weil die Rennen, die ich jetzt aufgeschrieben habe, sind mehr so Bergläufe und zählen ja dann eigentlich nicht in andere oder wie war es, in nicht normale Trail-Kalender, weil es sind ja dann nicht richtig Trail-Runs, zumindest nicht alle davon. Aber ich habe mir aufgeschrieben Pikes Peak und 13, weil ich allgemein einfach finde, so reine Bergläufe oder längere Bergläufe, weil ich natürlich schon gern lang unterwegs bin, aber bei Bergläufen gibt es jetzt nicht 100-Kilometer-Läufe, nur halt längere als 5 Kilometer. Finde ich schon spannend. Und ja, halt vor allem, wenn es so epische Rennen sind, die möchte ich gerne beide mal machen. Und sonst habe ich so den Canyon Endurance Run und halt Western States. Aber Western States steht auf jeden Fall in einem normalen Trail-Kalender. Sofern man sich dafür qualifiziert, wären das auf jeden Fall Rennen, die ich gerne mal machen würde. Aber es ist eine spannende Frage, weil so ein bisschen stellt man sich die ja immer am Anfang der Saison oder am Ende des Jahres, wenn man das neue Jahr plant und versucht, so eigene Wünsche mit anderen Wünschen zu vereinbaren. Und ja, irgendwie, wenn es der Termin oder die Zeit hergibt, ist es schon toll, wenn man so Rennen einbauen kann, die man echt auch aus Wunsch gern laufen will.
Du hast dir eigentlich den Großteil jetzt mit Rennen aus Amerika ausgesucht. Hat das einen Grund? Ist das einfach nur jetzt, weil es die Rennen sind, die dich noch interessieren? Aber reizt dich auch generell so ein bisschen mehr dieses Trailrunning in der USA? In den USA?
Mich reizt bei den beiden langen Rennen vor allem halt, dass es diese schnellen amerikanischen Trails sind. Wenig technisch, viel schnell laufbar. Aber dafür sind halt andere Herausforderungen, ab Hitze, Höhe und so weiter. Das reizt mich schon, das mal zu probieren. Und ja, bei Pikes Peak oder auch 13, ja, reizt mich so der lange, harte Anstieg, wo man auch schauen muss, wie man es wegsteckt, ohne dass man mal so eine Downhill-Unterbrechung hat. Ja, das ist eigentlich so der Grund. Es war jetzt echt so richtig frei aus dem Bauch raus, also nicht, weil es irgendwelche anderen Gründe hat.
Weil ich merke schon, dass mich das ein bisschen, ich sag mal, mehr interessiert noch als jetzt irgendwie zum Beispiel im letzten Jahr, dass ich halt irgendwie ein bisschen mehr meinen Fokus auch auf Amerika teilweise lege, aber noch nicht so richtig weiß oder unsicher bin in der Wahl, was es für ein Rennen sein könnte, weil Western States zum Beispiel einfach viel zu lang ist und so. Aber ich merke, dass mich das ein bisschen interessiert, weil ich finde auch das Thema Pacing zum Beispiel super interessant, was ja schon, also bei Western States zum Beispiel ja auch Thema ist und so, finde ich super interessant und super cool. Und ich war erst einmal in Amerika, das ist auch schon sehr lange her, und im Kontext mit Trailrunning noch nie. Und ich merke, dass das mich ein bisschen, immer mehr kitzelt, das auch mal ein bisschen kennenzulernen. Genau, deswegen finde ich das super spannend. Aber ja, mal schauen, ob das in den kommenden Jahren mal noch irgendwann ein bisschen mehr Einzug erhält in die Saisonplanung. Dieses Jahr ist auf jeden Fall nicht der Fall. Aber
ja,
mal
es
schauen.
Sind halt, na klar, vor allem haben sie halt diese langen Rennen. Mich reizt es sehr. Ich würde voll gerne eins von den Rennen laufen, auch jetzt schon. Allerdings muss man halt dann auch echt lange vorher dort sein, sich dort vorbereiten und akklimatisieren. Und das ist einfach was mich noch ein bisschen davon abhält. Sowohl organisationstechnisch, weil ich will jetzt auch nicht allein fahren, als auch ist es natürlich auch, finde ich, finanziell was anderes, wenn man nach Amerika reist für die Rennen. Ich werde trotzdem wahrscheinlich im August in Amerika sein. Und ja, mal schauen. Also für die kommenden Jahre habe ich es auf jeden Fall vor, mal eine Saison zu planen, wo eins dieser Rennen das Fokusrennen ist im Sommer und man vielleicht zur Vorbereitung ein paar Monate vorher auch eins in Amerika macht, was relativ ähnlich ist von den Streckenbedingungen. Aber mal schauen, so ein Stück, glaube ich, muss da mehreres zusammenkommen. Aber der Wille ist auf jeden Fall da und ich bin da sehr fasziniert, das immer zu verfolgen. Und ich habe jetzt auch mit Katie recht viel über diese Pacer-Geschichte gesprochen, weil sie halt nicht genau wusste wegen Western States. Und ich kann es schon, also sie läuft jetzt vorher auch noch ein Rennen im April dort. Und ich kann es schon verstehen, die Gedanken, weil ich weiß auch nicht, ob mir das so viel bringen würde, einen Pacer zu haben. Weil ich bin eher so, wenn ich voll am Limit bin oder nicht mehr kann, dann möchte ich nicht auch noch jemanden haben, der mir was vorgibt. Weißt du, was ich meine? Sondern dann bin ich ja eher grumpelig und will nicht mehr reden. Aber auf der anderen Seite hat sie halt gesagt, eigentlich geht es nur darum, dass man da nicht alleine ist, sondern wen dabei hat. Und das erinnert mich dann so ein bisschen, wie wenn man bei einer FKT ein Stück begleitet wird. Und dann ist es schon toll, wenn man wen dabei hat, auch wenn man voll erschöpft ist und der einem zuspricht und sagt, hey, trink noch mal was, du machst super. Also es ist spannend, dass wir das bei uns eigentlich gar nicht haben, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass man in Amerika auf den Trails große Stücken und lange sehr allein ist und sehr, ja, ein bisschen abgeschlossen von der Außenwelt. Daran liegt das, glaube ich, auch so ein bisschen der Sicherheitsaspekt.
Also ich finde es auch sehr spannend. Ich weiß auch nicht, also aktuell könnte ich es mir auch nicht vorstellen oder wüsste auch sehr wenige, die ich da aktuell auswählen würde, weil ich bin genauso, ich schweige komplett, aber ich glaube, es geht ja auch nicht drum, da großartig dann irgendwelche Dialoge zu führen, sondern ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich viel mehr hilft, als man denkt. Aber allein deswegen finde ich super spannend, das halt so ein bisschen, ja, sich zumindest mal ein bisschen drauf einzulassen und sich damit auseinanderzusetzen, weil aktuell ist das so fern. Also generell, alles, was in Amerika passiert, ist halt für mich sehr weit weg gefühlt. Deswegen fände ich es irgendwie spannend, da ein bisschen mehr rein zu dippen in Zukunft mal. Aber ja, mal schauen.
Ja, eigentlich, genau. Ich wollte es eigentlich erst nachher ansprechen, weil es noch so ein bisschen an den Weltfrauentag angelehnt ist. Aber hast du dieses Lululemon-Further-Projekt mitbekommen in Amerika, was da gerade ist? Da, also es gibt ja in Amerika, hat Lululemon ja Trailrunner, die sie sponsoren, Trailrunnerinnen. Und sie haben da ja gerade so ein Projekt, wo angelehnt an den Weltfrauentag, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Frauen, ich würde sagen 15 oder 10, auf so einer von ihnen gemachten Strecke so viele Runden wie möglich versuchen zu laufen, um so neue Rekorde zu setzen. Und die Camille Heron hat da, glaube ich, jetzt schon 4 oder 5 Rekorde gebrochen. Stand gestern Abend hatte sie schon 454 Meilen, also umgerechnet etwa 731 Kilometer. Und hat so alle Rekorde, 3-Tages-Weltrekord, 500-Kilometer-Rekord, 400-Meilen-Rekord und alles schon geknackt auf dem Weg dahin. Also völlig Wahnsinn. Aber das sind halt auch, glaube ich, so sehr schnelle, eine sehr schnelle, laufbare Strecke und trotzdem ist es absolut irre. Das ist für mich so amerikanisch. Ich weiß nicht. Das hat einen besonderen Reiz. Also da bin ich mir... da sind wir uns scheinbar einig. Es ist schon was anderes, glaube ich, als europäisches Trailrunning. Mhm. Und ich bin einfach mal gespannt und würde es gern erfahren, wie es so ist.
Es ist witzig, dass du jetzt von der Camille sprichst. Ich habe das nämlich vorhin auf Instagram noch gesehen und habe mir gedacht, vielleicht wird das heute so ein bisschen die News von dir. Das war so eine Idee, die ich hatte. Und gestern hatte ich halt 80 Minuten einfach nur Dauerlauf und habe dann so ein bisschen gesehen, was sie macht und dachte mir dann auch, Kimi, weil ich habe mir gestern ein bisschen schwer getan, loszulaufen, weil ich keinen Bock hatte. Und dann dachte ich mir, Alter, sie läuft halt einfach seit Tagen und du kriegst dich nicht mal aufgerafft, hier 1:20 mal zu laufen, reißt dich mal zusammen. Das ist natürlich nicht vergleichbar, aber das war so ein bisschen das, was ich mir da gedacht habe, wo ich das gesehen habe. Ich dachte, Alter, es ist so unvorstellbar, was die macht, diese Frau. Ich finde, die ist auch viel zu, also man kennt sie schon so vom Namen, würde ich sagen, wenn man in der Trail-Szene ein bisschen unterwegs ist, aber ich finde, sie ist nicht groß genug für das, was sie eigentlich kann. Weißt du, wie ich meine? Sie geht ein bisschen unter, habe ich das Gefühl.
Ja, klar. Meistens wird man halt an den Erfolgen gemessen, an den Rennen, die man gewinnt, an der Bekanntheit der Rennen und so weiter. Ja. Aber ja, sie hat auf jeden Fall schon echt viele Rekorde. Aber auch abgesehen von ihr finde ich in diesem Projekt so spannend, es sind so ganz viele verschiedene Charaktere und Läuferinnen logisch, aber halt alle, ja, manche sind gar nicht vom Laufsport kommend. Also eine war dabei, glaube ich, die letztes Jahr das erste Mal 5 Kilometer gelaufen ist. Und vorher gesagt hat, sie ist absolut nicht Läuferin und die hat jetzt auch schon, ich weiß nicht, 70 oder 90 Meilen gemacht. Also ja, richtig cooles Projekt. Ich habe es so ein bisschen nebenbei immer verfolgt und nur gedacht, Wahnsinn, wie viele Kilometer die machen.
Okay, nee, das habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Zu unserer letzten Frage noch von der Mira, die finde ich auch sehr schön. Was würdet ihr eurem jüngeren Ich sagen?
Ich finde es eine schwierige Frage. Ich muss sagen, na klar, würde ich mir gerne einiges so an Verletzungen und Krankheiten ersparen, was mich im Internat dann ausgebremst hat und auch jahrelang dann so zurückgehalten hat. Aber ich glaube, auf der anderen Seite war es wichtig für mich, für die Entwicklung, um meinen Körper besser kennenzulernen, um eine bessere Beziehung sozusagen zu meinem eigenen Körper zu haben und ein gutes Körpergefühl zu entwickeln, zu wissen, was gut ist für mich, dass nicht das gleiche Training auf alle anspringt und ja, einfach alles ein bisschen mehr mit Abstand zu sehen, mich gut auf mich selbst fokussieren zu können und nicht so doll darauf zu schauen, was andere machen oder so. Also ja, ich weiß nicht, dafür war das sicher schon alles gut und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, es hätte so nicht sein sollen, aber da würde ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen im Nachhinein, ein bisschen weniger dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken und ich bin immer schon sehr, sehr ungeduldig. Ich glaube, ich habe ganz oft vieles auf eine Karte gesetzt oder bei Situationen gedacht, boah, es ist so, so wichtig, dass das jetzt klappt, wo ich im Nachhinein sagen muss, es ist völlig egal oder es ist für den Moment für mich vielleicht wichtig gewesen, aber auf die lange Sicht total unbedeutend. So Sachen, wo ich halt einfach dem eine andere Wichtigkeit zugemessen habe, als es, glaube ich, hatte. Und da würde ich mir im Nachhinein einfach wünschen oder meinem jüngeren Ich sagen, sei ein bisschen gelassener, nimm die Sachen ein bisschen mehr, wie sie kommen. Versuch nicht alles schwarz-weiß zu sehen und hör auf deinen eigenen Körper. Also wenn du das Gefühl hast, du verletzt dich oder wenn du das Gefühl hast, das und das tut dir nicht gut, dann setz das durch, ohne dich dafür unfassbar rechtfertigen zu müssen. Ich glaube, das hätte mir einiges erspart, aber auf der anderen Seite denke ich halt, vielleicht war das in dem Moment wichtig. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist eine schwierige Frage. Wie siehst du es?
Ich finde es auch eine schwierige Frage, weil es natürlich, ja, aber eine sehr schöne. Und bei mir kam sofort, also ich würde eigentlich am liebsten vorlesen, was ich geschrieben habe. Ich habe geschrieben, sorry für die Wortwahl, scheiß drauf, was die anderen denken. Denke nicht, dass du nicht normal bist, nur weil du nicht gerne Alkohol trinkst oder feiern gehst. Sei du selbst und vertraue in dich, verbiege dich nicht und lass dir Zeit auf deiner Suche nach dir selbst. Weil ich schon früher extrem damit gestruggelt habe, so herauszufinden, wer ich bin und was ich eigentlich will. Und habe halt immer versucht, mich in eine Rolle zu quetschen, die jetzt irgendwie gerade angesagt war, sei es so die coole, weiß nicht, es gab ja immer eine coole Clique in der Schule oder irgendwie mich versucht, an Leute anzupassen, wo ich halt dachte, die sind beliebt und so, und habe mich halt, habe nie eigentlich auf mich geguckt, sondern immer, wie auch heute, manchmal noch nach außen, und habe auch noch nie gerne Alkohol getrunken zum Beispiel. Oder ja, ich liebe zwar tanzen, aber ich gehe nicht gern die ganze Nacht lang feiern oder so. Das war noch nie mein Rhythmus und das wird auch nie mein Rhythmus sein. Und früher war das aber so, oder auch zu Studiumszeiten. Und es ist teilweise leider heute immer noch so, dass man halt schräg angeguckt wird, wenn man das sagt, wenn man entweder sagt, ich trinke keinen Alkohol, oder wenn man sagt, ich gehe nicht gern feiern in jungen Jahren als Studentin. Es war mir immer wichtiger, keine Ahnung, in der Früh einfach gut aus dem Bett zu kommen und so. Es hat jetzt gar nicht nur was mit dem Sport zu tun, sondern generell, das war halt mein Rhythmus und ist er bis heute. Aber ich hatte so viel Gegenwind schon immer, das kennst du bestimmt auch. Und halt immer dieses, ja, es war halt immer nicht so richtig normal, was ich gemacht habe, weil es halt nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen so entsprochen hat, was ich echt bis heute manchmal ein bisschen erschreckend finde, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man keinen Alkohol trinkt.
Da muss ich jetzt kurz einhaken. Ich musste mich an Weihnachten bei dir rechtfertigen hier in der Folge, dass ich keinen Alkohol trinke.
Moment mal. Also rechtfertigen nicht. Ich habe gesagt, ich trinke da ja immer so einen kleinen Fingerhut. Was heißt immer? Das habe ich jetzt zweimal gemacht. Ein Fingerhut Eierlikör oder so. Also zu einem Anlass darf man mal anstoßen. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwen blöd anmachen würde, wenn jemand sagt, hey, ich will aber nicht. Im Gegenteil. Und das ist tatsächlich das erste gewesen, was mir eingefallen ist, weil ich habe früher halt dann ja schon mal über die Stränge geschlagen, weil ich dachte, das komm, halt, mach halt mit so. Ich wollte halt dazugehören. Und das würde ich so gerne meinem jüngeren Ich sagen, so, nee, du bist nicht unnormal, nur weil du es halt vielleicht anders machst, und bleib bei dir. Ist natürlich super schwer in jungen Jahren und so, aber ich bin einfach froh, dass ich da relativ unbeschadet rausgekommen bin. Aber das wäre so das, was ich als erstes sagen würde. Schau einfach auf dich und geh deinen eigenen Weg, weil der ist schon der richtige.
Ja, also ich finde es ganz interessant, weil ich würde sagen, da bin ich immer sehr, also ich habe keinen Alkohol getrunken, ich bin nicht feiern gegangen. Ich habe da das gemacht, was du eigentlich gerade gesagt hast, dieses bei mir bleiben. Ich habe in Kauf genommen, dann vielleicht die Komische zu sein, und bin da immer sehr klar meine Linie gefahren. Aber ich würde jetzt eher sagen, dass ich mir im Nachhinein den Tipp geben würde, vielleicht schadet es nicht, so ein bisschen locker zu sein, ein bisschen mal eine Nacht mit Freunden auszugehen und alles rauszutanzen. Also ich bin eher so, dass ich sagen würde, vielleicht, es hätte mir sicher nicht geschadet, wenn ich das einfach gemacht hätte, wenn ich mit meinem Bruder mitgegangen wäre oder ja, einfach, ich meine, ich trinke heute ja keinen Alkohol, weil ich einfach nie in meinem Leben angefangen habe, Alkohol zu trinken, und ich finde, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, damit anzufangen. Also ich werde jetzt nicht zu einer Party gehen und sagen, ja, hallo, heute ist mein erstes Mal Alkohol trinken. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass ich je was verpasst habe, aber ich glaube, so in so Phasen, zum Beispiel so Verletzungsphasen oder Phasen, wo ich mir auch dann mental im Weg stand, weil einfach ich lange kein Rennen gelaufen bin, weil ich erst, keine Ahnung, Pfeiferschiss hatte, dann Stressfraktur, und dann ist der Druck so hoch, eine Kadernorm zu erfüllen, und du stehst dir so selbst im Weg, dass es mir da schon gut getan hätte, einfach mal ein bisschen auszubrechen, mal einen Tag lang oder eine Nacht lang was anderes zu machen. Das würde ich eher so ein bisschen in dieser Gelassenheit, Lockerheit, Sparte stecken, wo ich mir schon sagen würde, im Nachhinein, so ein bisschen würde es mir nicht schaden, wenn ich das mal gemacht hätte. Aber klar, ich hatte nie zu dem Zeitpunkt oder irgendwann anders das Gefühl, dass ich es verpasst habe. Nur würde nicht sagen, dass es mir was gebracht hat, nur immer brav zu sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, also da sind wir auch ein bisschen anders quasi aufgewachsen, sage ich mal, im weitesten Sinne, weil du halt auch einfach auf einem Sportinternat warst.
Aber es gibt da genug, die richtig ausbrechen. Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Es gibt da genug, die trotzdem feiern gehen, trinken, rauchen, was weiß ich.
Trotzdem war der Rahmen anderer. Also ich war ja,
Sportler
weißt du,
sind schon ziemlich extrem. Gerade manche ja, Sportarten. Ja, ja, aber
das denke
ich will jetzt nicht ein falsches Bild. Also es ist nicht, dass alle brav um 8 ins Bett gehen. Weißt du, was ich meine? Sondern es gab da schon auch extreme Eskapaden und so. Aber ich war halt nie dabei, weil ich war immer die Langweilige, die nicht ausgeht oder sich mit rausschleicht oder heimlich was trinkt, sondern ich bin da immer meine Linie gefahren und ich glaube halt im Nachhinein, es hätte mir jetzt nicht geschadet, wenn ich da mal mitgemacht hätte. Weißt du, was ich meine?
Bestimmt nicht, aber ich finde es schade, dass du dich als langweilig bezeichnest, weil du es nicht gemacht hast. Und das, also ich meine, weißt du, ich habe 2 Jahre halt im Ausland gearbeitet und so weiter, da hat es voll dazu gehört, dass man trinkt und auch nicht wenig und das habe ich auch gemacht und habe mich schon ausprobiert in manchen Dingen so, aber mir hat es einfach nie wirklich gut getan, sondern ich habe halt gemerkt, dass ich das eigentlich, ich meine, Alkohol trinken und betrunken sein ist ja auch ein riesiger Gap dazwischen. Und ich habe einfach da dann so oft halt einfach wo mitgemacht, wo ich eigentlich innerlich gar nicht das Bedürfnis danach hatte und auch zu Studiumszeiten 2 Jahre lang in einem Café gearbeitet, wo halt gerne und viel gefeiert und getrunken und gekifft wurde und ich hatte da eigentlich nie wirklich Lust drauf und musste das aber ständig erklären und das meine ich eher so dieses, dass ich halt allein schon die Not gesehen habe, mich jetzt, wie sagt man, rechtfertigen zu müssen, dass ich halt das anders mache und da auch bei mir bleiben möchte. Und mir wurde dann schon auch oft gesagt, Kimi, du hältst uns halt dann so ein bisschen den Spiegel vor. Ich verstehe das schon auch so dieses, naja, weißt du, wir lassen uns ja alle gehen so und du bleibst halt bei dir. Das ist auch nicht immer angenehm. Und ich habe dann aber wiederum gesagt, ja, aber es ist auch nicht angenehm, wenn ihr alle an der Zahl mir sagt, dass ich halt gerade irgendwie was mache, was uncool ist. Und ich, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, dass ich halt, keine Ahnung, ich habe das dann echt eine Zeit lang so zwischen 16 und 19, würde ich sagen, einfach voll mich selbst losgelassen. Und das war bestimmt nicht immer nur verkehrt, mal die Kontrolle abzugeben. Aber also ja, es hat mir auch jetzt nicht nur gut getan. Und ich glaube, dass es mir, ja, dass ich einfach ein bisschen mehr Rückgrat hätte haben können früher in für mich selbst, um einfach ab und zu nicht das richtige Ich in einer anderen Person zu suchen, sondern bei mir halt. Das meinte ich so ein bisschen.
Ja, vielleicht spielt da auch so ein bisschen dieses FOMO, wo wir ja mal drüber gesprochen haben, mit rein, dieses, dass du Sorge hattest, was zu verpassen, wenn deine Freundesgruppe jetzt weggeht oder so und du Nein sagst. Aber ja, also ich weiß nicht, ich finde, ich habe nie mir nie das Gefühl gehabt, was zu verpassen, wenn ich nicht dabei bin. Und das, glaube ich, ist so der Grund, wieso es dann mir nicht so schwer gefallen ist, zu sagen, nein, ich möchte nicht mitkommen oder nein, ich trinke nichts. Aber ich meinte auch nicht, dass Eskapaden nötig gewesen wären. Ich, wie gesagt, ich würde das nicht ändern wollen, weil ich denke, ich habe was verpasst, sondern ich denke einfach, mir hätte es für die Gelassenheit nicht geschadet, mal eine Nacht durchzutanzen. Und nicht zu denken, naja, ich gehe jetzt um 21 Uhr schlafen, damit ich morgen fürs Frühtraining fit bin, wo ich eh gerade verletzt war und es egal gewesen wäre, ob ich an dem Tag ins Wasser gehe oder nicht. Weißt du, was ich meine? So,
ja,
da so ein bisschen mehr Lockerheit hätte mir
aber
nicht geschadet.
Ida, ich bin immer offen und bereit und freue mich, wenn wir einfach mal eine Runde tanzen gehen.
Ja.
Ich werde dir da immer zur Verfügung stehen. Ja, von daher bist du herzlich eingeladen, das mit mir zu machen. Da würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, wir hätten Spaß. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Coole Frage, intensive Frage auf jeden Fall. Man fängt so ein bisschen an, in die Vergangenheit zu schauen. Ja,
ja, ist eh oft so die Frage, wenn man so, also mir passiert das manchmal, wenn ich bei Longruns mich so in meinen Gedanken verliere. Und dann, wenn man so drüber nachdenkt, was sind so Punkte im Leben, die das Leben so komplett verändert haben? Entscheidungen, die man getroffen hat, die ohne die man jetzt nicht da wäre, wo man ist, oder die einen, ja, die echt das ganze Leben so bestimmt haben, wo man im Nachhinein denkt, hätte ich das anders entschieden oder anders gemacht, wäre ich jetzt nicht hier oder wo wäre ich dann, was würde ich dann machen? Wie wäre mein Leben dann weiter verlaufen? Ich mag so Gedankenspiele eigentlich ganz gern und in dem Zusammenhang fragt man sich natürlich immer, was bereue ich oder bereue ich zum Beispiel ins Internat gegangen zu sein, was so krass mein Wunsch war, und ich würde immer sagen, nein. Weil ich glaube, alles hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass man die Person geworden ist, die man jetzt heute ist, dass man deswegen Charaktereigenschaften hat oder sich bei bestimmten Situationen so und so verhält. Ich finde es super spannend, trotzdem sich darin zu verlieren, das zu hinterfragen. So. Und gerade das jüngere Ich meine, meine kleine Schwester ist mir super, super ähnlich. Und sie ist jetzt 10 und sie ist halt trotzdem komplett anders. Sie hat andere Sportarten, andere Leidenschaften, andere Talente, obwohl wir uns in vielen sehr ähnlich sind. Und ich finde es so faszinierend zu sehen, wie man ja mit den gleichen Umgebungen sozusagen, in der gleichen Umgebung komplett anders sich entwickeln kann, und finde, das ist so eine tolle Freiheit, so die Freiheit zu haben, sich selbst auszusuchen, was man machen will, welchem Traum man nachgehen will. Das ist schon ein Privileg.
Voll. Es ist ja auch nicht schlecht, so immer wieder die Vergangenheit so ein bisschen anzugucken und sich selbst dabei auch vielleicht zu hinterfragen, weiß ich nicht, ob es richtig ist, aber zumindest mal so zu überlegen, welche Abgabelungen hätte es noch gegeben und wie wäre dann alles anders geworden. Ich bin eigentlich mit allem tatsächlich, wie es gelaufen ist, sehr happy. Also es ist eigentlich alles so genau dahin gekommen, wo ich sein möchte im Hier und Jetzt. Aber ich würde nicht sagen, dass es extrem einfach war, aber das ist ja auch okay. Ich bin einfach nur Gott froh tatsächlich nach wie vor. Es war jetzt auch so ein Gedanke, der mir kam bei deiner Schwester, wo du es gesagt hast, dass bei uns früher Social Media noch nicht da war. Also Gott froh, weil da wäre ich sehr anfällig gewesen für. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja.
Ja, wobei man noch da sagen muss, es ist immer eine Frage, wie man damit aufwächst. Ich finde schon, ich meine, ich habe jetzt Geschwister in fast jedem Alter und du siehst so, wie man damit groß geworden ist, auch Unterschiede. Wenn man immer den Zugang dazu hatte, interessiert man sich dafür doch gar nicht so, wie wenn das erst so verboten wurde und man, weißt du, was ich meine? Also ich finde, ja, ich würde das nicht so pauschal sagen. Klar, es ist toll, dass wir vor allem früher draußen spielen konnten oder unseren Hobbys und Sachen nachgehen konnten, ohne dass man dauerhaft erreichbar war. Und das hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass man deswegen heute schwieriger gleich groß wird wie wir.
Nee, aber du kannst halt viel mehr, ich hätte definitiv mich selbst verglichen halt und ich hätte definitiv halt angefangen, mich selbst mehr zu hinterfragen als das, also bei uns war das halt nicht möglich, so, weißt du, in das Leben von anderen zu gucken.
Ich würde sagen, auf eine andere Art und Weise, weil du konntest dich ja schon gleich vergleichen. Ich glaube, das ist auch eine Frage von, ich würde sagen, sie ist da relativ ähnlich wie ich und schaut auch mehr darauf oder weiß sehr genau, was sie möchte für sich. Und kann das gut mit Abstand betrachten, was andere machen. Eher inspirierend als, das möchte ich auch. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass den Zugang zu diesem, dass du dich immer vergleichst mit rechts und links, hatten wir, glaube ich, auch. Klar, nicht mit fremden Personen in Amerika als Beispiel, aber im Dorf, in der Stadt, in der Schule, im Sportverein, bei Wettbewerben.
Ja, das schon, das stimmt. Ja. Ja. Ida, ich will jetzt gar nicht so ungemütlich sein.
Aber
ich werde jetzt hippelig.
Ich wünsche dir eine richtig gute Reise und ein tolles
Dankeschön.
Trainingslager und freue mich darauf zu hören, was du berichtest. Und ja, wünsche dir viel, viel Freude und viel Sonne.
Du bist lieb, dankeschön. Ja, ich werde auf jeden Fall berichten und ich wünsche dir heute eine gute Heimreise auch.
Danke.
Du bist ja auch am Reisen heute und danke für die Folge. War wie immer sehr schön, besonders. Ich glaube, wir hätten jetzt noch ewig, ich ärgere mich ein bisschen, weil ich glaube, wir hätten da jetzt noch ein bisschen weitermachen können, aber vielleicht führen wir das Gespräch ja mal in einer neuen Folge fort. Wer weiß.
Genau. Waren auf jeden Fall tolle, bereichernde Fragen, kann man sagen.
Genau.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.